Ilko Sascha Kowalczuk, als Historiker sind Sie einer der besten Kenner der DDR-Geschichte und des SED-Regimes. Als gebürtiger Ostberliner haben Sie 1989 den Mauerfall erlebt und fast auf den Tag heute vor 30 Jahren die ersten freien Volkskammerwahlen in der DDR. Damals am 18. März 1990, Sie waren 22 Jahre alt. Erinnern Sie sich an den Tag? Was haben Sie gemacht?
Ja, ich erinnere mich sehr gut an den Tag. Ich war die Wochen zuvor immer wieder bei Freunden auf einem Biobauernhof in Norddeutschland in der Nähe von Cuxhaven. Leute, die ich schon lange aus den 80er Jahren kannte. Und nun konnte ich sie besuchen fahren, immer wieder. Habe da auch ein bisschen mitgearbeitet. Und fuhr dann aber natürlich zu den ersten freien demokratischen Wahlen zurück in meine Heimatstadt nach Ost-Berlin. Ich lebte in einer besetzten Wohnung im Prenzlauer Berg. Und der 18. März war für mich ein großer Feiertag. Das war das, was ich und viele andere schon lange erhofft hatten. Und an diesem Tag fand abends eine Party statt, eine Wahlparty, bei der ich mich sehr gewundert habe, dass einige meiner langjährigen Freunde ganz anders gewählt haben als ich. Wir haben ja vorher gar nicht drüber gesprochen. Für mich schien das alles immer selbstverständlich, dass wir irgendwie alle mehr oder weniger Bündnis 90 wählen, also die Bürgerrechtsbewegung. Und dann stellte sich aber auf der Wahlparty heraus, war gar nicht so. Ich war fast einer der Einzigen, die da Bündnis 90 gewählt haben. Hat mich schon damals sehr überrascht. War aber gar kein Problem. Aber das eigentlich Interessante für mich war ein nachmittagtäglicher Spaziergang mit meinem Vater durch Ost-Berlin. Wir sind durch verschiedene Zentralen der Parteien gelaufen, haben geguckt, was da sich abspielt, wie die Leute da so drauf sind. Und das war deshalb für mich besonders, weil es zwischen meinem Vater und mir in den 80er Jahren zu erheblichen Konflikten aufgrund der politischen Situation kam. Er war jemand, der das System ganz bewusst aktiv unterstützt hat, der das alles richtig fand, auch wenn er ein sehr kritisch eingestellter Mensch war, war ein sehr kluger Mann. Aber er hat eben zu dem Regime gehalten und das bis zuletzt. Und das kam immer wieder zu Konflikten zwischen uns, zu Sprachlosigkeit zwischen uns. Und an diesem Tag, an diesem 18. März, haben wir diese Sprachlosigkeit überwunden, sind gemeinsam da langgelaufen. Es zeichnete sich ja ab, dass seine Partei untergehen würde. Sie ist gar nicht so untergegangen, wie ich das erwartet hatte. Sie bekam 16% der Stimmen, das muss man sich mal überlegen, das ist eine ganze Menge.
Die PDS damals.
Die PDS, also die damals schon PDS hieß, die SED. Und mein Vater sah aber natürlich auch, weil er ein kluger Mann war, dass sich sehr vieles ändern würde in dem Land. Vieles zum Besseren, manches, das konnte man noch nicht absehen, würde vielleicht problematischer werden. Und er sagte dann zu mir, hast du das alles so gewollt, dass das jetzt alles auch so vom Westen überrollt wird, wie er sagte. Und ich sagte ihm, du, das, was auch immer passiert, es wird alles besser werden als die Scheiße, die deine Partei hier 40 Jahre lang gemacht hat. Und dann hat er mich so angeschaut und hat gesagt, naja, hoffentlich hast du recht.
Wenn Sie das so sagen, gab es bei Ihnen persönlich an diesem Tag auch sowas wie Wut, wie Rachegefühle, dass also beispielsweise Ihnen und Ihren Freunden so viele Jahre so vieles verwehrt worden war?
Nein, also es gab bei mir ganz persönlich sehr viel Wut, gar keine Frage. Die hatte sich aufgestaut in den 80er Jahren. Aber mit der Revolution, mit dem Fall der Mauer, mit dem Durchbruch der Mauer, mit den freien Wahlen hat sich vieles von dieser Wut in Luft aufgelöst. Es war ein unglaubliches Gefühl der gelebten Freiheit in mir. Das konnte ich jeden Tag spüren. Das kann man heute kaum noch nachvollziehen. Das kann ich selber nicht mehr nachvollziehen. Das kommt mir vor wie aus einem anderen Leben, aus einer anderen Zeit. Allerdings bauten sich dann in den Jahren danach neue Frustpotenziale und neue Wut auf, was vor allen Dingen damit zusammenhing in den 90er Jahren, dass ich unglaublich enttäuscht war, wie die alten Kräfte immer wieder versuchten, also irgendwie ihre Bastion zu verteidigen und so viel wie möglich von dem Alten ins Neue zu retten. Und das hat dann neue Grenzen aufbauen lassen, die könnte man exemplarisch an mir zeigen, die aber ganz typisch für den ganzen Osten waren.
Lassen Sie uns noch einen Moment bei diesem Tag, bei diesem 18. März bleiben. Ein Tag, an dem es endgültig vorbei war, im Grunde genommen mit der DDR. DDR war Geschichte, damit auch ein Staat, in dem Sie jetzt freiwillig oder nicht, aber nun mal viele Jahre gelebt haben. Was war das für ein Gefühl? Also Sie haben eben gesagt, Freiheit, Freiheit, Freiheit. In Ihrem neuen Buch beschreiben Sie das so schön im Vorwort. Die Übernahme heißt es. Aber gab es da nicht auch so ein bisschen Unsicherheit? Was wird jetzt eigentlich?
Also ich war 22 Jahre alt. Ich habe die 80er Jahre, nicht weil ich wollte, nicht weil ich es mir so ausgesucht habe, sondern weil es eben so war, als Maurer gearbeitet, habe einen Maurerberuf erlernen müssen. Ich war Pförtner. Ich stand am Rand der Gesellschaft.
Also nicht eben in sicheren Verhältnissen gelebt, deswegen frage ich.
Genau, ich fühlte mich wohl. Was sollte mir persönlich passieren? Weiter nach unten in der sozialen Hierarchie ging es kaum. Und das, was mich beschäftigt hat, war immer die Frage der politischen Freiheit, die Frage von politischer Demokratie. Und das alles öffnete sich nun praktisch vor mir, und zwar nicht, weil es irgendein reicher Onkel aus dem Westen mir geschenkt hätte, sondern in meiner Selbstwahrnehmung war das ein Akt der Selbstbefreiung, die Partizipation selbst erkämpft, den Mauerdurchbruch selbst erkämpft. Also ich fühlte mich als Teil dieser Bewegung, und dieser 18. März war in dieser Perspektive gewissermaßen das, worauf das alles hinausgelaufen war, nämlich auf die legitimierte Installierung einer neuen politischen Herrschaft mit einem ganz anderen Background, mit ganz anderen Zielen. Und das Wichtigste für mich daran war Freiheit. Also ich kann mir vorstellen, dass es anderen anders ergangen ist, die auch persönlich viel zu verlieren hatten, aber ich hatte nichts zu verlieren. Ich sah nur Chancen, ich sah nur eine interessante Zukunft vor mir, eine Zukunft, die noch vor Monaten zuvor undenkbar schien, die man irgendwie nur aus Geschichtsbüchern zu kennen glaubte oder aus westlichen Medien, aber nicht als Möglichkeit für die eigenen Lebenschancen.
Also Freiheit, haben Sie eben gesagt, haben aber auch schon angedeutet, dass dann später die Wut kam, was dann alles passierte. Und ich will vielleicht mal ein Beispiel nennen, ja, wie schnell sich das Rad damals drehte. Das zeigt vielleicht ein bisschen das Schicksal des SPD-Hoffnungsträgers Ibrahim Böhme, der beinahe, oder zumindest hatte er große Chancen, erster frei gewählter Ministerpräsident geworden wäre, dann aber innerhalb weniger Wochen als Stasi-Spitzel enttarnt wurde. Waren solche Meldungen damals ein Schock für Sie? Hat Sie das wütend gemacht, weil sich vielleicht schon abgezeichnet hat, was noch alles unter dem Teppich hervorgekehrt werden könnte?
Also, ich war ein Kind der DDR. Und wie viele andere, die in der DDR groß geworden sind, die auch nichts anderes kannten,
haben Sie sich nicht gewundert?
Wusste man, in was für einem System man lebt. Das haben alle gewusst. Die Frage war nur, wie hat man selber zu diesem System gestanden? Hat man es aktiv unterstützt? Hat man sich gar nicht dafür interessiert? Oder war man eher kritisch dem System gegenüber eingestellt? Aber bestimmte Implikationen des Systems waren allen gegenwärtig, egal ob beinharter Kommunist oder knallharter Antikommunist. Und eine dieser Implikationen, die für alle klar war, war die angenommene Omnipräsenz der Staatssicherheit. Jeder wusste, die Stasi ist nicht ein Staat im Staate, wie alle dann später glaubten, sondern es ist ein Instrument der SED, der herrschenden Partei. Die Partei war omnipräsent, und mit ihr hat man angenommen, dass die Stasi auch überall sei. In jeder Seminargruppe an den Universitäten ging man davon aus, zwei Spitzel. In jeder Unterkunft der NVA, wo jeder junge Mann hingehen musste, in jedem Zimmer mindestens zwei Spitzel. Überall hat man Spitzel vermutet. Die Menschen haben automatisch, wenn sie telefoniert haben, nicht mehr so gesprochen, wie sie vielleicht im familiären Kreis gesprochen haben. Die Stasi hatte eins geschafft, nämlich das Gefühl zu erzeugen, sie sei überall, und die meisten Menschen haben sich auch so verhalten, als sei die Stasi und damit die Staatsmacht anwesend. Die Realität war ein bisschen anders, und insbesondere meine Generation, also derjenigen, die in den 60er Jahren geboren worden sind, die also Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre dann schon sozusagen so eben älter geworden sind, die haben das alles auch nicht mehr so ernst genommen, weil wir hatten nicht mehr die harten Erfahrungen der 50er Jahre, als das sozusagen ja wirklich der Terror regierte. Da hat man sich eher darüber lustig gemacht, und insbesondere natürlich in den urbanen Zentren und insbesondere in Ostberlin. Also ich bin schon eher in so einer großen Distanz dazu aufgewachsen, dann als Jugendlicher so unter dem Motto, ich weiß, dass die überall sind. Ich weiß sogar, dass hier in meinem Raum im Club mein Nachbar von der Stasi sein kann. Es ist mir aber egal. Ich werde mich von denen sozusagen nicht mehr so zwingen lassen, mich öffentlich zu verhalten, wie sie es gerne hätten. Das war ja auch einer der Faktoren, der letztendlich zum Auseinanderbrechen dieser Gesellschaft geführt hat, dass die jungen Leute im System ausgestiegen sind, ohne dass sie das System verlassen haben. Das ist ja viel schlimmer. Das eine ist die Sogwirkung der Ausreisebewegung. Massenhaft hauen Leute ab. Das hinterlässt Spuren und führt zu einer Sogwirkung. Aber genauso schlimm ist auch, dass Leute sichtbar in diesem System leben, aber mit dem System nicht mehr zu tun haben wollen und sogar die verlachen und sagen, macht er, was er wollt, aber mit mir nicht. Und nun, also jeder wusste sozusagen, der sich ein bisschen damit beschäftigt hat, wie dieses System tickte. Und nun kamen die ersten Enthüllungen und natürlich waren sie überraschend, dass nur ausgerechnet Ibrahim Böhme oder Wolfgang Schnur oder andere Leute, die damals eine große Rolle spielten bei der Stasi, waren. Aber mich hat das alles nicht erschüttert. Ich habe damals allerdings etwas, eine andere Befürchtung gehabt. Meine Befürchtung war, dass die Enttarnung solche Dimensionen annehmen würden, und Gott sei Dank ist es dazu nie gekommen, dass es irgendwann gar keinen mehr interessieren würde. Dass man irgendwann sagen würde, waren sowieso alle dabei, die ganze Zone war dabei, können wir alles nicht ernst nehmen. Und dass dadurch sich im Nachhinein vieles zum Beispiel auch aus der Oppositionsbewegung delegitimieren würde, weil man dann irgendwann sagen würde, offenbar war ja die ganze sogenannte Opposition bei der Stasi. Ja? Und wenn die alle bei der Stasi waren, was ist denn dann daran noch ernst zu nehmen? Dazu ist es nicht gekommen, weil es eben so nicht war. Das war meine einzige Befürchtung, als damals dann so ein Name nach dem anderen purzelte. Und die andere Befürchtung, die ich hatte, war, und auch dazu ist es eigentlich nicht gekommen, dass man sich irgendwann nicht mehr um die Aufarbeitung der kommunistischen Diktatur kümmern würde, weil man irgendwie sagen würde, ja, irgendwie da gibt's nur so viel Dreck und alle waren irgendwie gleich und alle waren gleich in diesen ganzen Laden so verwickelt. Das fassen wir lieber nicht mehr an. Mhm. Aber es kam dann eben doch zu der Öffnung der Archive und dadurch eben auch zu differenzierteren Aufarbeitungsversuchen.
Wir gehen gleich nochmal zurück in die Zeit der DDR, reden wir aber über die Wendejahre 89, 90 und was für Eelco Sascha Kowalczuk dann wurde. Sie sind ja 1967 geboren, haben Familie, 4 Kinder, insgesamt einen Job, sind ein vielgefragter Experte, kurz, Sie haben es geschafft. Wie oft haben Sie sich gefragt in diesen vielen Jahren, warum ist mir das geglückt und anderen vielleicht nicht? Also was ist aus Freunden, Weggefährten, aus der Familie geworden? In Ihrem Buch erzählen Sie beispielsweise vom Schicksal Ihres Schwiegervaters, der nicht so viel Glück hatte.
Ja gut, das war eine ganz andere Generation. Mhm. Und da sind wir schon mal bei den Generationsfragen. Mein Schwiegervater hat versucht, sich selbstständig zu machen mit einem Baubetrieb in Sachsen-Anhalt und ist damit letztendlich tragischerweise gescheitert. Und dieses Scheitern versinnbildlicht auch seinen Tod, der unmittelbar im Zusammenhang mit diesem Scheitern dieses Neuanfangs steht. Aber wenn man das jetzt mal auf die gesamte Gesellschaft überträgt, am 1. Juli 1990, das war der eigentliche Tag Ostdeutschlands, an dem sich alles änderte. Nicht so sehr der 18. März, sondern der 1. Juli. Das war der Tag, an dem die D-Mark in der DDR eingeführt wurde. Und zur D-Mark gehörte das Sozialgefüge der Bundesrepublik, das Rechtssystem, das Wirtschaftssystem. Von diesem Tag an gingen im Osten Tag für Tag 10.000 Arbeitsplätze verloren. Jeden einzelnen Tag. Das führte dazu, dass Ende 1994 80% aller Ostdeutschen nicht mehr in der Institution arbeiteten, in der sie noch 1990 gearbeitet hatten. Alleine dieser große Wechsel zeitigt unglaublich viele Folgen. Das Zweite ist, praktisch alle Jahrgänge derjenigen, die 1990 55 und älter waren, sind in den Vorruhestand verabschiedet worden. Die tauchen auch in keiner Statistik auf. Es gab natürlich Ausnahmen, aber die sind praktisch komplett aus den Arbeitsprozessen herausgelöst worden. Über die redet keiner. Da könnte man zum Beispiel auch über die Vertragsarbeiterinnen in der DDR sprechen. 100.000, die sind praktisch über Nacht alle aus den Arbeitsverträgen, sogar gesetzeswidrig herausgelöst worden. Die waren einfach weg. Die Arbeitslosigkeit im Osten, die explodierte. Und es wurde zu einem Problem, was in jeder Familie virulent war. Überall wurde darüber geredet. Und das hat natürlich, wie wir heute auch wissen, Auswirkungen auf die Nachgeborenen. Ja, je nachdem, welche Geschichte man erzählen konnte in diesem Transformationsprozess, wie wir es in der Wissenschaft nennen, in den 90er Jahren, je nachdem hat man dann natürlich auch entsprechende Bilder weitergegeben. Wenn ich eher erfolgreich war, eher Glück hatte, eher mein Glück auch selbst versucht habe, werde ich etwas anderes erzählen, als wenn ich von einer Umschulungsmaßnahme in die nächste geschickt worden bin, von einer Arbeitslosigkeit in die nächste geschickt worden bin. Und es waren eben keine Einzelschicksale, sondern es hat Hunderttausende, es hat Millionen getroffen. Mhm. Und vor dem Hintergrund muss man dann eben sich diesen ganzen Transformationsprozess nochmal anschauen und wird vor allen Dingen eins feststellen. Wir haben uns in den letzten 3 Jahrzehnten sehr intensiv immer wieder um die Wirtschaftsfragen gekümmert. Wir haben auch wieder immer sehr intensiv darüber diskutiert, wie viel Milliarden, am Ende sind es Billionen gewesen, 1,5 bis 2 Billionen, in den Osten geflossen sind. ohne dass das gewissermaßen in dem Maße die Erfolge zeitigte, von denen man ausgegangen ist. Da ist wahnsinnig viel passiert. Keine Stadt in Ostdeutschland lässt sich heute auch nur noch ansatzweise mit dem Antlitz von 1989 vergleichen. Da ist sehr viel passiert, aber warum ist die Stimmung so schlecht? Und das lässt sich eben mit Geld und alleine mit der Wirtschaft nicht erklären, sondern da muss man fragen, was glauben eigentlich viele Menschen, also wie haben sie das erlebt? Und da haben viele Menschen das als eine kulturelle Demütigung erlebt, eine soziale Demütigung. Man konnte den Menschen, vielen dann auch wieder Arbeit geben, aber ihre früheren kulturellen Positionen konnte man ihnen nicht mehr zurückgeben. Ihr Selbstverständnis, wie sie sich in einer Gesellschaft bewegen. Um das auch ganz klar zu sagen, dahinter gab es keinen Masterplan, dass man irgendwie sagt, man macht das so. Sondern hier sind zwei sehr konträre Staats- und Gesellschaftssysteme miteinander vereint worden. Und es gab ein System, was vom Osten zum Siegersystem erklärt wurde, nämlich der Westen. Und das Problem ist vielleicht, dass der Westen diese Siegerpose angenommen hat. Der tat ja so, als wenn er die Revolution gewonnen hätte. Und demzufolge gab es für den Westen auch keinerlei Gründe, sich selbst irgendwie in Frage zu stellen. Und der Osten hatte auch gar keinen Grund, das in Frage zu stellen. Was man machen wollte, war eine bloße Nachahmung dessen, was im Westen bereits existierte. Das war auch ein Großteil des Wunsches der Ostdeutschen und nicht nur der Ostdeutschen, auch der Polen, der Ungarn, der Slowaken. Und da sind dann Mittel zum Einsatz gekommen, über die wurde überhaupt nicht diskutiert, beziehungsweise wer diese Mittel kritisiert hat, die dort zum Einsatz gekommen sind, um die Ziele zu erreichen, der galt irgendwie gleich als Nostalgiker, als jemand, der am liebsten den Kommunismus zurückhaben will und so weiter und so fort. Da hat man also analytisch gesehen so ein paar Dinge durcheinander gebracht und das machte das auch so schwierig, den Vereinigungsprozess zu kritisieren, um das ganz deutlich zu sagen. Ich bin ja seit den 90er Jahren mit solchen Fragen beschäftigt. Ich war auch Mitglied der Enquete-Kommission im Bundestag. Und da gab es mehr oder weniger eine unausgesprochene Übereinkommen, bloß nicht die Kritik am Wiedervereinigungsprozess zu stark machen. Warum? Weil man damit der PDS in die Hände spielen würde. Man hat praktisch den Postkommunisten diese Kritik am Wiedervereinigungsprozess fast alleine überlassen. Ja, und das, glaube ich, war schon ein großer Fehler.
Sie hören die SWR 2 Zeitgenossen heute mit dem Historiker Ilko Sascha Kowalczuk. Jetzt springen wir doch nochmal zurück in Ihre Jugendjahre in der DDR. Sie sind zunächst mal, behaupte ich mal, ein typisches DDR-Kind, obwohl Ihr Vater war zunächst Katholik, später dann Kommunist, auch überzeugter Kommunist. Sie haben, soweit ich weiß, mit 12 Jahren eine Verpflichtungserklärung abgegeben. Das heißt, der Plan war, als NVA-Offizier Karriere zu machen, haben sich dann aber dagegen entschieden. Und ich erzähle das jetzt einfach mal so. Und das hatte Folgen. Ihnen wurde das Abitur verboten. Stattdessen haben Sie eine Ausbildung zum Baufacharbeiter gemacht. Dann haben Sie, Sie haben es vorher ja schon gesagt, als Pförtner gearbeitet bis zum Mauerfall. Das ging ein paar Jahre. Was war das für eine Zeit irgendwie? Innerlich weit weg vom System, aber dann doch noch mittendrin.
Also ich muss vielleicht noch mal was zu dieser gescheiterten Offizierskarriere erzählen. In der DDR war das so, dass man ab der 6. Klasse ein- bis zweimal im Jahr aktenkundig gefragt wurde, was man später für einen Beruf lernen will. Und alles wurde in einem Plansystem, eben in der Planwirtschaft geplant, auch was jeder später für einen Beruf erlernt. Da wurde genau ausgerechnet, welche Berufsgruppen man wo brauchen würde. Und in den 70er und 80er Jahren war eine der wichtigsten Berufsgruppen, die gefördert worden sind, Mitarbeiter der Militär- und Sicherheitsapparate zu werden. Da gab es Planvorgaben, die wurden auf die Bezirke, Kreise und letztendlich in die einzelnen Schulen runtergerechnet. Also da wusste man, wie viele Offiziere der NVA jede einzelne Schule zu stellen hat von dem Jahrgang. Und wenn dann mal irgendjemand, so wie ich im Alter von 12, sagte, ich will Offizier werden, wurde man praktisch festgehalten, weil die hatten erhebliche Probleme, ihre Planvorgaben zu erfüllen. Das wollte kaum jemand werden. Und mich hat man also festgehalten. Ich bin so erzogen worden durch meinen Vater und habe dann auch mit 14 die Verpflichtungserklärung unterschrieben. Da ist man ein sogenanntes FDJ-Bewerberkollektiv aufgenommen worden. Ich bin schon 2 Jahre vorher so inoffiziell da mitgelaufen, also bin da mitgelaufen, ohne formell verpflichtet gewesen zu sein. Mit 14 wurde ich formell verpflichtet und mit 14,5 habe ich gesagt, ach, war alles bloß Quatsch, will ich nicht. Ich bin irgendwie nicht so der Offizierstyp und dachte, damit komme ich aus der Nummer wieder raus, bin ich aber nicht.
Dann waren Sie ein ausgestoßen.
Und dann hat man mich anderthalb Jahre bearbeitet, ziemlich hart. Und in diesen anderthalb Jahren ist halt mit mir viel passiert. Ich bin sozusagen von einem jemand, der völlig normal im Sinne des Systems erzogen worden war, zu jemand geworden, der immer kritischer wurde. Und am Ende hat man mir in den Kopf geschleudert im Beisein meiner Mutter, dass ich sowieso irgendwann, wenn ich weiter so mache, immer im Knast landen werde. Und sowas macht natürlich was mit einem jungen Mann, mit einem Jugendlichen. Ich baute Hass auf und das übertrug sich dann auch immer mehr, wie ich so agierte, dass also irgendwie ich irgendwie bloß noch angepasste sah und dass ich die Welt nicht mehr verstanden habe. Und habe also praktisch die Position, die man mir zugewiesen hat, auch immer mehr angenommen. Glaubte allerdings nach wie vor, weil ich mich sehr intensiv mit historischen und soziologischen und philosophischen Fragen beschäftigt habe. Also ich gehörte zu den wenigen Leuten, die im Osten freiwillig Lenin und Marx gelesen haben und rauf und runter. Und glaubte, dass ich also viel schlauer bin als alle anderen und dass die Kommunisten an der Macht irgendwie die Verbrecher sind und die wahren Sozialisten, so eine Typen wie ich, gewissermaßen im Knast saßen. Also ich träumte durchaus auch von dem wahren Sozialismus. Insofern war ich erstmal für mich in dem System nicht falsch, weil ich auch eben sagte, das ist nicht nur das Land von meinem Vater und von den alten Säcken dort oben im Politbüro, das ist auch mein Land und wir müssen das mal irgendwann zum wahren Sozialismus verändern. Also da war auch noch sehr viel Utopie in meinem Kopf, sehr viel Flausen, gar keine Frage. Im Übrigen nicht zuletzt angeregt durch die Lektüre westlicher Autoren. Ich hatte als Pförtner den absurden Umstand, dass ich offiziell als Privatperson nicht in der Staatsbibliothek zu Berlin lesen durfte. Aber als Pförtner dieses Instituts verfügte ich über den Kooperationsausweis dieses kleinen Forschungsinstituts und konnte jedes Buch in der Staatsbibliothek lesen, was normalerweise nicht frei zugänglich war. Und habe dort gewissermaßen die ganze 68er Literatur durchgearbeitet, was mich in meiner Anschauung ja noch bestärkte. Es muss ja irgendwie noch so einen richtigen Weg zum Sozialismus geben und fühlte mich also wohl, um auf Ihre Frage zurückzukommen, am Rand dieser Gesellschaft zu stehen, in der Hoffnung eines Tages, vielleicht wenn ich so 70 oder 80 Jahre alt sein würde, dann könnte ich gewissermaßen nochmal in die Mitte der Gesellschaft zurückkommen und dann könnten wir sozusagen für den wahren Sozialismus kämpfen und dann könnte ich da gewissermaßen auch meine Erfahrung mit einbringen. So viel zu dem 16-, 17-Jährigen damals.
Sie haben vorhin sinngemäß gesagt, wir haben damals in einer Gesellschaft gelebt, da ahnte man, da kann ich glauben, was ich will, ist es im Zweifelsfall anders. Gab es in Ihrem direkten Bekannten- oder Freundeskreis Erschütterungen, Enttäuschung?
Also, ich habe ja vorhin schon gesagt, bei uns ist relativ offen damit umgegangen. Also, mein Vater war in den 60er Jahren inoffizieller Mitarbeiter der Stadtsicherheit. Nicht mal das hat mich umgehauen, weil ich das wusste. Das hat er uns Kindern irgendwann erzählt. Da fiel nicht der Begriff IM oder inoffizieller Mitarbeiter, sondern das wurde anders umschrieben. Er hat uns erzählt, dass er da gerne für die Stasi gearbeitet hätte. Das hat aber alles nicht so richtig funktioniert. Ich kannte Leute, die für die Stasi arbeiten, hauptamtlich. Das waren alles offene Geheimnisse. Das hat man schon in den Schulen immer mitbekommen, weil bei den Stasi-Mitarbeitern, bei den Eltern immer die gleichen Berufe standen. Wissen Sie, in der DDR war das so, dass in den Klassenlehrbüchern nicht nur die Namen der Schüler und Schülerinnen standen, sondern auch die Namen und Adressen der Eltern und die Berufe. Und bei den Stasi-Mitarbeitern stand immer angestellter MDI. Und dann wusste man immer, wo es ist. Und die haben relativ ghettoisiert gewohnt. Da wusste man, wenn also jemand in dem Haus wohnt, ist er bei der Stasi. Also das war jetzt alles nicht so geheimnisvoll abgedeckt, wie man das irgendwie im Nachhinein sich immer so vorstellt. Und ich kannte auch Leute, die sozusagen in meinem persönlichen Umkreis offenkundig da mit denen was zu tun hatte. Entscheidend ist aber, jedenfalls für mich und meine Freunde, wir haben uns trotzdem nicht anders verhalten. Ja, das nochmal, wir hatten nicht die Erfahrung der Terrorjahre, der 50er Jahre. Wir wollten uns von denen nicht einschrecken lassen und insofern gab es da für mich auch keine Überraschung. Es gab, klar, bei dem einen oder anderen eher so ein Aha, ist ja interessant.
Ganz kurz noch, wie ist die Geschichte mit Ihrem Vater weitergegangen? Das würde mich noch interessieren. Sie haben mit ihm Ihren Frieden gemacht, haben Sie vorhin gesagt. Hat er seinen Frieden gefunden?
Naja, ist schwer zu sagen. Mein Vater ist 1992 beim Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Er ist mit einem Fahrrad überfahren worden. Und insofern ist das schwierig. Wir hatten ich war zu dem damaligen Zeitpunkt, oder meine Frau oder meine spätere Frau, die studierte in London. Was man eben auch daran sieht, dass wir also alle Chancen gleich nutzten. Ja, meine Frau kommt aus Magdeburg und ein paar Monate später studierte sie in London mit einem tollen Stipendium vom DAAD. Und meine Eltern kamen mich in London oder uns besuchen. Wir hatten da eine kleine Einraumwohnung. Und da haben wir dann mal ein paar Tage Zeit gehabt, so mal ein bisschen länger miteinander zu sprechen. Und das war sehr, für mich sehr interessant, weil ich vieles verstand, neu, weil ich auch anders zuhören konnte. Nicht mehr so in einer Wut, nicht mehr so zerrissen, sondern ich war offen für die Geschichten meines Vaters, warum er so geworden ist, wie er geworden ist, was ich vielleicht jetzt noch nicht wusste. Ich wusste ja vieles, weil mein Vater auch eine sehr komplizierte Familiengeschichte hat. Sein eigener Vater ist als antibolschewistischer Kämpfer zum Tode verurteilt worden. Ja? Mein Nachname hat einen ukrainischen Hintergrund. Also da hängt auch schon sehr viel europäische Geschichte drin, was ich eben auch alles schon als Kind, als Jugendlicher mitbekommen habe, worüber wir offen gesprochen haben. Und mein Vater trauerte der DDR, wie sie war, nicht hinterher. Mhm. Aber er trauerte der DDR hinterher, wie sie hätte seiner Meinung nach sein können oder sein sollen. Und darüber haben wir uns natürlich unterhalten, aber ohne Bitternis, ohne Streit. Ich habe gesagt, naja, weißt du, der Kommunismus hat ein Problem, der baut auf dem Gleichheitsparadigma an. Und er hat immer dann ein Riesenproblem, wenn die Leute nicht gleich sein wollen. Weil dann bleibt ihm nur die Waffe des Terrors. Da muss er die Leute sozusagen einsperren oder den Kopf abhauen. Und insofern ist dein Traum vom Kommunismus im besten Fall eine Utopie, aber Utopien neigen halt sozusagen zu Terror in der Umsetzung und da kommen wir nicht auf den grünen Zweig. Und vor dem Hintergrund des totalen Systemsturz in Osteuropa hatte mein Vater natürlich Anfang der 90er Jahre auch keine Argumente irgendwie dagegen in der Hand. Was sollte er sagen? Ja? Und er war auch ein historisch sehr interessierter Mann. Ich bin oft im Zwiegespräch mit ihm und mich hätte das oft in den letzten Jahrzehnten interessiert, wie er so die Entwicklung so gesehen hätte. Hätte mich gerne mit ihm darüber ausgetauscht, aber gut, das ging nicht. Insofern, um auf Ihre Frage zurückzukommen, da ist keine Bitternis dann mehr gewesen, sondern das war dann ein Gespräch unter erwachsenen Menschen, die versuchten, irgendwie rational zurückzublicken.
SWR 2 Zeitgenossen, zu Gast heute der DDR-Historiker Ilko Sascha Kowalczuk. Reden wir über den Historiker. Sie haben das ganz gute Stichwort schon geliefert, das Zuhören quasi aus der Distanz. Warum sind Sie eigentlich Historiker geworden? Nur aus Interesse oder vielleicht sogar Berufung? Oder ist es vielleicht auch eine Art der persönlichen Vergangenheitsbewältigung?
Also ich wollte Historiker schon zu DDR-Zeiten werden. Ich habe auch meine allerersten historischen Aufsätze mit 19 Jahren veröffentlicht. Da geht es um die Geschichte der Binnenfischereiwissenschaft in Deutschland. Mhm. Ein Thema, auf was jetzt irgendwie wahrscheinlich nicht großes Entzücken hervorrufen wird, was mir persönlich aber wichtig ist, aus einem Grund, weil ich habe in der DDR nicht den offiziellen Weg haben können, Geschichte zu studieren. Also habe ich mir versucht zu sagen, okay, wenn die mir das schon offiziell nicht erlauben, dann ich kann trotzdem Historiker werden. Dazu brauche ich keinen Staat, der mir das erlaubt. Und in dem kleinen Institut, in dem ich Pförtner war, da fing ich an, mich für die Geschichte dieses Instituts zu interessieren und habe mich dann nicht nur dafür interessiert, habe nicht nur gelesen, sondern habe Korrespondenzen geführt mit bundesdeutschen Institutionen, mit italienischen Archiven, mit Archiven in Argentinien und bin in Ostdeutschland in Archive gefahren. Das hat man alles von diesem Institut aus befördert, weil man froh war, dass es da mal einen gibt, der sich dafür interessiert. Ob die mich da wirklich ernst genommen haben am Anfang, sei mal dahingestellt. Ich war 19 Jahre, ich hatte keine Ahnung, aber die haben das alles gedeckt. Ich konnte das alles über das Institut abdecken und habe dann tatsächlich meine ersten drei Aufsätze mit 19, 20 Jahren geschrieben. Und auch wenn sich das jetzt ein bisschen eitel anhört, auf die bin ich heute noch wahnsinnig stolz.
Und die sind auch veröffentlicht worden?
Die sind veröffentlicht worden in Fachzeitschriften. Ein biografisches Porträt über den Begründer dieser fischereilichen Forschungsstätte im ausgehenden 19. Jahrhundert ist jüngst in Argentinien, wo der mal eine Weile gelehrt hat, nachgedruckt worden auf Spanisch. Also da sieht man schon, das war wirklich das, was ich machen wollte. Und das andere war, ich habe immer davon geträumt, mich so zu entwickeln, dass ich eines Tages mal in der Lage sein könnte, die Geschichte des Kommunismus und die Geschichte der DDR so zu schreiben, wie sie war und nicht so, wie die Kommunisten sich da zusammengedichtet haben. Und dafür habe ich schon zu Ostzeiten alles Mögliche gesammelt. Viele meiner Freunde haben immer gedacht, ich bin eigentlich ein verkappter Kommunist, weil um mich herum immer überall diese ganzen Propagandaschriften und alle möglichen Bücher und sonst was gesammelt herumlagen. Und ich habe immer gesagt, ja, eines Tages fliegen die alle aus den Bibliotheken. War so meine Vorstellung, ist natürlich Quatsch. Also muss man die irgendwo privat aufheben. Und in dem Institut, in dem ich gearbeitet habe, da sind auch manchmal Akten verbrannt worden in der Heizungsanlage. Und eines Tages kam der Heizer zu mir und sagte, du, da werden wieder Akten von der SED verbrannt aus den 50er, 60er Jahren. Und dann habe ich diese Akten gesichert, habe die mit zu mir nach Hause genommen Und 15 Jahre später oder 10 Jahre später sind zwei Kapitel meiner Dissertation, die ich damals geschrieben habe, auf der Grundlage dieser in den 80er Jahren sichergestellten Akten geschrieben worden. Und mittlerweile liegen diese Unterlagen als ein Depositum wieder in dem Institut, in dem ich damals Pförtner war und konnte die sozusagen so zurückführen. Also da sieht man, da gibt es sozusagen schon irgendwie so eine lange Verbindung, was ich mir allerdings nie vorstellen konnte. 1990, als die Archive eröffnet worden sind und ich Geschichte studieren könnte, dass ich praktisch 30 Jahre später mich mit diesem beschissenen Land immer noch beschäftigen würde. Ich ging davon aus damals, das wird eine bestimmte Übergangsphase für mich sein. Ich sagte zu meinen Kommilitonen, er kommt mit in die Archive, wir können die Ersten sein. Ich war aber der Einzige, der dahin marschierte von den Studierenden. Natürlich gab es da viele andere, die da waren. Und dann habe ich mich sozusagen über die Jahre hinweg immer mehr auch professionalisiert und bin dann blöderweise, sage ich jetzt mal so, vom Thema nicht mehr weggekommen.
Mhm. Naja, ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm.
Sagen Sie.
Haben Ihren Ruf auch weg als einer der besseren Experten der DDR-Geschichte, sage ich mal. Aber im Grunde genommen hat sich ja bis heute nicht viel geändert. Also Kowalczuk, der Autodidakt, so haben Sie sich vorhin beschrieben. Und den offiziellen Weg, so haben Sie es vorhin gesagt, den haben Sie eigentlich bis heute ja nicht eingeschlagen. Also Sie sind kein Lehrstuhlinhaber an irgendeiner Universität. Sie sind seit 1990 Mitglied des unabhängigen Historikerverband, so ein bisschen auch der Rebell, der Punk in der Zunft, dem die Zunge locker sitzt und der auch gern mal provoziert. Gefällt Ihnen die Rolle?
Also meine Ehefrau würde sofort sagen, ja. Aber mein Selbstbild ist ein bisschen anderes. Natürlich habe ich auch irgendwie von einer herkömmlichen akademischen Karriere geträumt. Ich habe erstens nicht gewusst, wie sowas funktioniert. Und ich hätte zweitens dann vor allen Dingen am Anfang öfter meine Klappe halten müssen. Das habe ich aber alles nicht gewusst. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt so in meinem Naturell war, lag. Ich bin auch nicht in irgendwelchen akademischen Netzwerken. Man muss das ja ganz deutlich sagen, wenn man in Deutschland akademische Karriere machen will, dann muss man in akademischen Netzwerken sein. Das ist diejenigen, die an der Spitze von akademischen Institutionen sitzen, glauben natürlich, sie sind da hingekommen, weil sie die Besten sind. Und es ist schenkt, sollen sie wegen mir auch glauben. Aber wenn man das etwas soziologisch betrachtet, dann weiß man natürlich, dass dazu Netzwerke nötig sind. Und man könnte jetzt eine ganze Reihe von anderen nur mal Historikern aufzählen, die zu den Besten in Deutschland zählen, in allen möglichen Gebieten und auch nie ein Lehrstuhlinhaber waren. Ja, also ich sag bloß mal Götz Ali in der NS-Forschung. Mhm. Und natürlich führt das dann auch dazu, wenn man sozusagen so mehr oder weniger ausgegrenzt wird, auch von der akademischen Zunft, wird man auch so ein bisschen eigen und dann muss man auch keine Rücksicht nehmen. Dann kommt jemand daher und sagt, sie sind so der Punk der Zunft. Das sind dann so Fremdzuschreibungen, die ich selber vielleicht gar nicht so gerne hören will, weil, um das nochmal deutlich zu sagen, es war nicht mein Wunsch und mein Wille, nicht eine traditionelle Karriere machen zu können. Und das hat mir auch nicht immer gefallen, um es mal deutlich zu sagen.
Okay, ich kann es vielleicht festmachen, vielleicht an ein, zwei konkreten Beispielen. Der Rebell Kowalczuk sagt zum Beispiel, es gibt ein Generationsproblem bei der Aufarbeitung der DDR. Wir brauchen weniger Funktionärstypen und mehr junge, unvoreingenommene Sichtweisen. Das nervt sie offenbar, dass nach 30 Jahren immer noch die Zeitzeugen und Bürgerrechtler von damals den Ton angeben. Dazu passt auch der Streit, den sie kürzlich ausgefochten haben mit Hubertus Knabe. Bis 2019 war er Leiter der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen. Dem haben sie vorgeworfen, ein einseitiges Bild von der DDR zu vermitteln. Also leise Töne liegen ihnen nicht unbedingt.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so schrille Töne sind. Aber ich meine, es war kein Streit mit Hubertus Knabe, den habe ich nicht geführt, sondern es waren Äußerungen über seine Amtsführung und über die Art und Weise, wie er die Gedenkstätte da geführt hat, wohlgemerkt, bevor seine Absetzung in Gang kam. Ja, also das habe ich alles davor gesagt.
Lass mal den Streit beiseite, aber Stichwort Generationenproblem, das gibt's?
Naja, ich meine, also erstens glaube ich, dass wir immer ein Problem haben, wenn Generationen zu lange an den Futtertrögen festsitzen. Wir kennen das Phänomen aus allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen, dass die Revolutionäre irgendwann zu den Reaktionären werden, weil sie sozusagen ihre eigenen Töpfe anfangen zu verteidigen. Stichwort 68er, ich will das fast nicht aufmachen, daher kennt man das. Man kennt das aus vielen anderen Bereichen und eben auch in der DDR-Forschung. Wenn man eben so ein bisschen genauer hinschaut, wird man feststellen, dass viele derjenigen, die Anfang der 90er Jahre im Bereich der Aufarbeitung, aber auch der Forschung schon wichtig waren, dass die alle immer noch irgendwie wichtig sind. Und ich will ja gar nicht, dass die ihre Klappe halten. Und ich will ja, dann würde ja heißen, ich müsste auch meine eigene Klappe halten. Mir geht es eher darum, dass man dort, wo es um Macht geht, dort, wo die Fördermittel vergeben werden, denn dort wird über die Zukunft entschieden, dass da mehr Bewegung hineinkommt und dass man dort jüngeren Leuten eher eine Chance gibt. Was mich immer stört, wenn ich das sagen darf, ganz generell ist, dass in Zukunftskommissionen und fast jede Kommission ist eine Zukunftskommission, diejenigen, über deren Zukunft dort entschieden wird, fast nie vertreten sind. Sondern da entscheiden in der Regel Leute über eine Zukunft, die sie selbst nicht erleben werden. Und ich finde, das ist ein strukturelles Problem. Das bringt mir aber natürlich immer sehr viel Kritik ein, weil sich viele auf den Schlips getreten fühlen, was ich ja persönlich gar nicht mache. Und weil viele das missverstehen, so unter dem Motto, da will nur jemand endlich selber an den Futtertrog ran. Und da kann ich sagen, so realistisch mit fast 53 bin ich, ich komme an keinen Futtertrog mehr. Die Zeiten in der akademischen Welt sind sozusagen vorbei. Ja, das, also insofern kann ich das auch ein bisschen befreiter sagen, weil ich habe ja nichts zu verlieren.
So, wir haben noch ein paar Minuten. Lassen Sie uns über die Zukunft reden. Sie warnen vor Schwarz-Weiß-Malerei, das gilt für die Aufarbeitung der DDR-Geschichte. Gilt das auch für die Befindlichkeiten in Ostdeutschland? Im Osten sprießen Rechtspopulismus und Nationalismus. Besonders schnell ist die Ausländerfeindlichkeit, die Demokratieskepsis besonders hoch. Und die Politik fragt sich, warum eigentlich gerade dort, warum gerade eine Gesellschaft, die eine Diktatur am eigenen Leib erlebt und dann auch selbst überwunden hat?
Also wir kommen jetzt auf ein Feld, da bräuchten wir
nochmal... Müssten wir nochmal zwei Stunden reden?
Ja, also schauen Sie sich mal die letzten Talkshows an in dem letzten Vierteljahr, die über Ostdeutschland ausgestrahlt worden sind. Zum Beispiel vor ein paar Wochen bei Anne Will, als es nach dem Thüringen-Skandal darum ging, wie nun weiter. Da sitzen ausschließlich westlich sozialisierte Leute und reden über den Osten. Also die haben es immer noch nicht begriffen. Das muss man überwinden. Wenn man jetzt aber konkret schaut, was ist in Ostdeutschland, dann ist die Lage... Und das meine ich alles andere als zukunftsoptimistisch, weitaus dramatischer, als wir sie uns einreden. Denn es geht nicht um Ausländerfeindlichkeit. Es geht um strukturellen Rassismus. Es geht um einen Rassismus, der über Jahrhunderte tief in der deutschen Gesellschaft und besonders tief in der ostdeutschen Gesellschaft verankert ist. Der große Unterschied zwischen Ost und West besteht vor allen Dingen darin, dass mit dem strukturellen Rassismus, Nationalismus, mit völkischen Ideologien in der Bundesrepublik ab den 60er Jahren versucht wurde zu brechen und dass sich in diesen Versuchen, das zu brechen, in der Gesellschaft Widerstandspotenziale herausentwickelt haben. Eine starke Zivilgesellschaft, die sofort zur Stelle ist, so wie es diese rassistischen Übergriffe in der Gesellschaft gibt. Nicht immer, aber meistens steht sie sozusagen und im Südwesten natürlich noch viel stärker als in anderen Regionen der alten Bundesrepublik. Diese starke Zivilgesellschaft, die notwendig ist, die gibt es im Osten nicht. Dafür gibt es viele Begründung, die man jetzt anführen könnte. Aber das ist ein wesentliches Merkmal, warum es das nicht gibt. Und dann gibt es aus der Geschichte gewachsene Traditionen im Osten, die praktisch seit dem 19. Jahrhundert mehr oder weniger durchwabern konnten, ohne dass sie gebrochen worden sind. Dazu hört eben der erwähnte Rassismus. Das ist ja auch nur eine Herrschaftsideologie, die erschaffen wurde, um etwas durchzusetzen. Dazu hört der Nationalismus, der ist im Osten nie gebrochen worden. Der ist als Patriotismus fortgeführt worden, das mit den gleichen Inhalten. Dann gibt es eine fehlende Auseinandersetzung im Osten mit bestimmten Erscheinungen, die man dem Kapitalismus als wesenseigen zugeschrieben hat. Zum Beispiel den Antisemitismus. Da hat man gesagt, das ist eine Sache, die gibt es nur im Kapitalismus. Wir haben den Kapitalismus abgeschafft, also gibt es das nicht mehr, also brauchen wir uns damit nicht auseinanderzusetzen. Deswegen gab es keine Auseinandersetzung mit dem Holocaust bis Mitte, Ende der 80er Jahre. Und so wirken auch fort eine Orientierung auf den starken Staat, was ganz wichtig ist, und Illiberalität. Und das sind alles Dinge, die wichtig sind, um zu verstehen, warum die rassistisch-völkisch-nationalistische AfD so einen Aufstieg haben konnte. Weil Höcke sagte das ganz deutlich in seinem letzten Buch, im Osten gibt es keinen kolonialen Schuldkomplex. Wir können dort auf dem braunen Boden gewissermaßen anknüpfen, der ist hier noch fruchtbar. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt. Es ist eben nicht, wie wir uns immer gerne beruhigend zurufen, ein Problem von Protestwählerinnen. 75% derjenigen, die in Sachsen, Sachsen-Anhalt und in Thüringen die AfD gewählt haben, haben die AfD nicht trotz ihres Programms gewählt, sondern wegen ihres völkischen Programms. Und das, was uns beunruhigen sollte, ist, dass das eigentliche völkische Milieu, nationalistische Milieu weit über die AfD-Milieus hinausreicht im Osten. Es geht weit in die Milieus rein, die normalerweise mit der SPD, mit der CDU, mit der PDS-Linkspartei verknüpft werden. Und das lässt sich eben so ohne weiteres nicht erklären. Und da muss man mal fragen, was ist da in den 90er Jahren vielleicht falsch gelaufen? Im Nachhinein sind wir immer alle schlauer. Da gibt es viel, was man aufzählen könnte. Neben vielen, was gut gelaufen ist. Aber eins muss man sich auch nochmal ganz deutlich machen. Begriffe wie Demokratie, wie Freiheit, wie Pluralismus, wie Wahlen, Medienfreiheit waren alles Begriffe, die auch in der DDR benutzt worden sind, mit anderen Inhalten. Und es fand in den 90er Jahren praktisch kein Erlernen von Demokratie im Osten statt. Man glaubte, Demokratie sei ein sich selbst erklärender Prozess. Man glaubte irgendwie, weil alle jetzt demokratisch wählen, würden sie auch automatisch zu Demokratinnen sich mehr oder weniger entwickeln. Es gab keine demokratische Erwachsenenbildung. Und wenn, dann hat man gewissermaßen nur die Muster, die man aus dem Westen kannte, auf den Osten übergestülpt, ohne die spezifischen, auch historischen Besonderheiten sich dort anzuschauen. Und wenn wir heute eben feststellen müssen, dass die repräsentative Demokratie überall in der westlichen Welt ins Rutschen gekommen ist. Vieles von dem, was wir im Osten beobachten, hat ja auch wiederum globale Ausmaße, weil wir sie uns woanders beobachten können. Aber wenn wir eben sehen, dass die repräsentative Demokratie überall ins Rutschen kommt, dann müssen wir schon fragen, warum. Und dafür gibt es allgemeine Ursachen, die sagen wir zwischen Dänemark, Andalusien und Ostdeutschland und Ungarn ganz ähnlich sind, und historische gewachsene Dinge. Und da ist eben Ostdeutschland deshalb interessant, weil es einmal diesen großen Transformationsschock aus den 90er Jahren gab und jetzt gibt es gewissermaßen so einen zweiten Globalisierungsschock, der in Ostdeutschland eher zu sehen ist als woanders, weil die Leute viel eher realisieren können, was sie unter Umständen verlieren können in ihrer subjektiven Wahrnehmung. Und das erste Opfer in Ostdeutschland ist die repräsentative Demokratie. Und das fing auch an den Anfang der 90er Jahre an. Auch dort hat die politische Bildung nicht gegengesteuert. Die Leute gingen auf die Straßen, zum Beispiel um massenhaft gegen die Schließung ihrer Betriebe zu protestieren. Dieser Protest hatte keinen Erfolg, die Betriebe sind trotzdem geschlossen worden. Und die Menschen sagten, jetzt habe ich zwar Demokratie und kann dagegen protestieren, ändern tut sich aber auch nichts. Verstehen Sie? Und das ist so ein bisschen das Problem, dass viele Menschen das Prinzip der repräsentativen Demokratie nicht verstanden haben. Und dahinter steht noch etwas anderes. Die Menschen kommen aus der Diktatur und kamen in die Demokratie und sie glaubten, jetzt wird alles besser. Was viele nicht realisiert hatten, ist, dass das Leben in einer Diktatur viel einfacher ist als das Leben in einer Demokratie und dass man eins braucht in einer Demokratie, was man in einer Diktatur überhaupt nicht braucht. Ganz im Gegenteil, da darf man das gar nicht haben. Es ist Vertrauen. Demokratie lebt auf Vertrauensvorschuss. Und wenn man nicht in der Lage ist, Vertrauensvorschuss zu geben, dann kommt man auch in der Demokratie nicht wirklich an.
Ilko Sascha Kowalczuk, in Ost-Berlin, in Ostdeutschland geboren. Fahren Sie eigentlich gern nach Ostdeutschland heute?
Gute Frage. Ich fahre gerne weg, aber ich habe keine besondere Beziehung. Meine Frau ist seit 10 Jahren Professorin in Bayreuth. Da habe ich irgendwie festgestellt, in Oberfranken, die wären genauso Kommunisten alle geworden wie irgendwie ihre Thüringer, wenn die Russen und die Amerikaner irgendwie die Gebiete ein bisschen anders eingetauscht hätten. Also für mich war ja eher die größte Überraschung, als die Mauer aufging und ich West-Berlin erkundete, meine Heimatstadt, und feststellte, dass es so wahnsinnig viele mentale Ähnlichkeiten gab. So wahnsinnig viele Feiglinge im Westen. Dass die Freiheit genauso viele Feiglinge zur Welt bringt wie eine Diktatur. Und das hat mich im Übrigen wirklich geschockt. Und insofern, ob ich heute nach Rostock oder Hamburg fahre, ich bin in beiden Städten gern. Ich tick da nicht so, ja. Ich sehe mich irgendwie woanders. Aber ich weiß, dass ich damit natürlich auch wieder eher zu so einer eher kosmopolitisch veranlagten kleineren Elite halte. Auch wenn jetzt meine Familie wahrscheinlich sich halb tot darüber lacht, wenn ich sage, ich bin Kosmopolit, weil die eher in mir so einen regional verwurzelten Typen sehen, der am liebsten irgendwie die Wohnung nicht verlässt. Das ist übrigens ein Grund, warum ich auch unbedingt Historiker werden wollte, weil ich irgendwie immer das Gefühl hatte, da kann man als Einzelkämpfer allein in stickigen, dunklen Höhlen sitzen und keiner nervt einen.
SWR 2 Zeitgenossen, der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk, herzlichen Dank für den Besuch.
Ich danke Ihnen.